Wir passieren ein Nadelöhr der Ereignisse und Katastrophen, die sich auf- und anstauen. Die Lage ist anstrengend und unübersichtlich, aber Vereinfachungen helfen nicht weiter. Wir müssen über einzelne Ereignisse genauso wie die politische Gesamtdynamik reden und brauchen dafür unterschiedliche Perspektiven. Und dabei kann die Kunst helfen. Diese Worte wurden erdacht auf Kampnagel, der Kulturfabrik in Hamburg. Und genau dort sitzt jetzt Jonas Zipf. Hallo Jonas.
Hallo.
Das mit der Kunst ist nicht ganz so einfach, wie es klingt. Das waren jetzt schöne, klare und gute Worte und wunderbar, aber die Kunst ist kompliziert, oder?
Würde ich nicht sagen. Das sind jetzt große Worte, die man gehört hat. Ich glaube, dass die Rolle der Kunst darin besteht, Wahrnehmung zu öffnen, Diskussionen zu ermöglichen, Plattformen zu bilden, Ausnahmesituationen zu inszenieren. Die eigentliche Veränderung findet aber immer in der gesamten Gesellschaft statt. Und das mit der Kunst ist nicht so kompliziert erstmal, weil es kommt erstmal darauf an, dass das vor allem auch Freude bereitet, dass es ein Raum ist, den man gerne betritt. Gerade jetzt aus der Pandemie heraus kommt es darauf in großem Maße an. Und das ist auch die Strategie, die meine Partnerin Amelie Deufel hat hier 15 Jahre lang erfolgreich etabliert hat, dass nämlich neben Kunst und Kultur in einem erweiterten Kunstverständnis immer auch Dinge stattfinden, die einfach Freude bereiten. Gutes Essen, Feiern, Tanzen, Musik, das gehört alles zusammen. Und trotzdem ist das eine politische Frage. Kampnagel ist auch ein Ort, der sehr aktivistisch ist, der eine hohe Credibility hat in Richtung verschiedener zivilgesellschaftlicher Gruppen und Bewegungen. Und Kunst eben immer innerhalb der Gesellschaft denkt, immer im Rahmen von Veränderungsprozessen, immer in Form von Positionierungen zu aktuellen Themen. Und nicht als La Pola irgendwo freischwebend abseits der Realität.
Das heißt, Kultur ist immer politisch, sollte auch provozieren, sollte Kampf, Streit sein und sollte auch manchmal wehtun, aber auch wohltun, oder?
Ja, und ich glaube sogar noch mehr, das sind auch Schutzräume, Safe Spaces, öffentliche Räume, also im Sinne eines vorzeichenfreien Ortes, der nicht ideologisch vorgeprägt ist oder ganz, ganz wichtiges Thema heutzutage auch in unseren Städten, der nicht kommerzialisiert ist, der nicht reglementiert ist. Diese Funktion des öffentlichen Raums, der Agora, wenn man so möchte, spielt eine große Rolle. Und dabei können Kunstinstitutionen auch selber ganz aktiv werden. Also Kampnagel macht seit 2015 ganz wesentlich auch Flüchtlingspolitik, trägt dazu bei, dass Menschen ankommen können, dass Hamburg vielleicht ein kleinen Prozentsatz eine Arrival City, eine Ankommensstadt ist, in dem ganz konkret Leute hier aufgenommen werden und in den Netzwerken weitervermittelt werden und ihnen geholfen wird. Um ein Beispiel zu machen, das ist eine Spielstätte, die 2015 entstanden ist, in der Situation, in der sehr viele syrische, afghanische Menschen nach Deutschland gekommen sind. Das Micropolitan ist damals entstanden, ein Pavillon, eine eigene Spielstätte. Um nur ein konkretes Beispiel dafür zu nennen. Und trotzdem bleibt das wesentliche und hauptsächliche Vorzeichen Kunst. Und die grundsätzliche Aufgabe auch in diesem Feld, wenn wir darüber reden, wie können Menschen inkludiert werden, die aus anderen Ländern zu uns kommen, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Trotzdem steht ja die Kunst, wie ich sie wahrnehme, und die Kultur immer im Zeichen der Verwertbarkeitslogik. Es muss wirtschaftlich sein, damit bist du ja auch konfrontiert. Ist das der größte Feind, die Verwertbarkeitslogik, und dass wir wirtschaftlich arbeiten müssen und damit immer weniger Platz für Experiment bleibt?
Ich würde nicht sagen, es ist der größte Feind, sondern wir müssen einfach nur die Kategorien ganz klar trennen. Ich bin ein Freund davon, Kreativwirtschaft so zu betonen, dass das Wort Wirtschaft herauszuhören ist. Dann geht es wirklich darum, auch förderpolitisch Impulse und Anstöße zu geben, und dann stehen Formate, Akteure irgendwann auch auf eigenen Beinen. Das geht aber nicht in allen künstlerischen und kulturellen Teilbereichen. Es gibt künstlerische Erfindungen, die extrem wert sind, gefördert zu werden, die sich niemals selber tragen. Ich mache mal ein extremes Beispiel, neue Musik oder bestimmte Formen von Lyrik, die wird es einfach nicht geben, wenn eine Gesellschaft die nicht fördert. Und dann brauchen wir darüber einen demokratischen Grundkonsens, dass es Förderung dafür gibt. Und dann ist es aber auch nicht die Sache der PolitikerInnen, darüber zu entscheiden, was da inhaltlich passiert. Da müssen wir Paragraph 5 Grundgesetz extrem hochhalten. Also runtergebrochen auf den Ort hier Kampnagel. Ein Ort, der Kunst und Kultur anbietet und das zu relativ moderaten Preisen und sich nicht komplett refinanzieren muss, nicht komplett. Natürlich sind wir auch darum bemüht, Erträge zu erwirtschaften und so wirtschaftlich wie möglich zu sein. Aber es gibt einen großen Teil dessen, was wir hier anbieten und machen, was einfach durch die öffentliche Hand bezuschusst wird. Und so soll es auch sein und so muss es auch sein, weil es dann bestimmte Dinge sonst nicht gäbe in unserer Gesellschaft. Mhm. Und die Entscheidung darüber, was dann im Einzelnen passiert, ist nachher, die demokratische Legitimation brauchen wir für den Rahmen, für das Geld, für den Betrieb, den wir hier haben, aber nicht für die Einzellegitimation von Projekten. Das dürfen bitte die ExpertInnen, die KuratorInnen, die IntendantInnen, die DramaturgInnen dieser Welt entscheiden.
Jonas Zipf, du spielst verschiedene Rollen in deinem Leben, die musst du und willst du spielen. Du bist Vater, du bist Freund, du bist Ehemann, du bist Regisseur, Dramaturg, Publizist, Kulturmanager, Kulturpolitiker und seit kurzem, seit diesem Jahr auch kaufmännischer Geschäftsführer in diesem wunderbaren Kulturbetrieb Kampnagel. Welche Rolle in deinem Leben verlangt dir die meiste Kraft ab?
Das ist eine schöne Frage. Ich glaube, unterm Strich vor allem die in dieser Phase der Transformation, in der wir jetzt leben, als Mensch klarzukommen. Also wirklich ganz basale und genauso groß und allgemein gemeinte Antwort. Damit klarzukommen, dass man jeden Tag aufsteht und etwas tut und sich fragt, wie kann man sinnhaft dazu beitragen, dass die Werte und Haltungen, die man vertritt, vorkommen und stattfinden und nicht aufgefressen werden. Das ist echt eine Herausforderung. Mhm. Und das überträgt sich dann eben auf all diese Rollen, die du jetzt gerade beschrieben hast, dass das hinzukriegen als Vater, dass Kinder diese Werte und Haltungen vielleicht übernehmen, aber auch im Sinne von Leadership innerhalb eines Kulturbetriebs, dass die Dinge, die man denkt, auch gesagt werden und die Dinge, die man sagt, auch gemacht werden, dass man das gemeinsam hinbekommt in so einem Kulturbetrieb. Das interessiert mich auch, weil es um Strukturen geht und um strukturelle Veränderungen und weil ich auch finde, dass auch innerhalb der Kultur sehr viel darüber geredet wird, was wir anders machen müssten, wie wir zum Beispiel Hierarchie und herrschaftsfreie, gewaltlose Räume schaffen können, wie wir anders miteinander arbeiten können. Aber die wenigsten tatsächlich auch auf die Seite der Kulturpolitik, das habe ich die letzten 6 Jahre insbesondere gemacht in Jena, oder auf die Seite des Kulturmanagements, auf die Seite der Verträge und des Geldes wechseln. Das ist für mich jetzt gerade etwas, was ich gemessen an meiner früheren Biografie für mich entdeckt habe im letzten Jahrzehnt. Denn es braucht Leute, die diese Strukturen bauen und auf dieser Seite darauf schauen, wie die Transformation funktioniert. Mhm. Aber am meisten verlangt es mir tatsächlich ab, damit klarzukommen, dass es Mehrheiten gibt und nicht wenige Menschen auf dieser Welt und auch hier in Deutschland, in unserer Gesellschaft, die ganz andere Werte und Haltungen haben, die zum Beispiel nicht für Demokratie und Teilhabe sind. Und das auszuhalten, das verlangt mir am meisten ab. Das kostet jeden Tag Kraft.
Das größte Problem, die Ambivalenz auszuhalten. Wie ist denn die Stimmung auf Kampnagel? Ich weiß gar nicht, warum man auf Kampnagel sagt. Du bist seit kurzem dort und die Stimmung, die Atmosphäre, das Arbeitsklima, wie ihr miteinander umgeht, trägt ja wesentlich auch dazu bei, dass ein Kulturbetrieb funktioniert, oder?
Das ist ganz entscheidend und ich würde sagen, dass da eine unglaubliche Erschöpfung vorherrscht, generell in den Kulturbetrieben, die ich so mitbekomme, weil die Pandemie einfach viel gekostet hat, viele Nerven, ständigen Improvisationsgeist, auch eine große Verunsicherung mit sich gebracht hat und auch dazu führt, dass etwa der Arbeitsmarkt der freien, freischaffenden KünstlerInnen, insbesondere aber auch TechnikerInnen, sehr viel enger geworden ist. Leute haben sich ähnlich wie in der Gastronomie umorientiert, gehen in andere Berufsfelder, die ihnen zukunftsträchtiger und sicherer scheinen. Das alles hat den Kulturbetrieb total beschädigt. Da ist eine große Verunsicherung, eine große Erschöpfung zu spüren. So ist das auch auf Kampnagel. Und trotzdem gilt jetzt, dass wir wieder da sind, dass wir spielen, dass wir präsent sind, dass wir die Leute von der Couch zurück an solche Orte holen, wo gesellschaftliches Leben co-physisch in der Präsenz zwischen Menschen stattfindet. Darauf kommt es jetzt an, also nicht zu verzagen und diese Resilienz, von der wir jetzt so viel gesprochen haben die letzten Jahre, unter Beweis zu stellen. Und Kampnagel ist dann in seiner Struktur schon ein Ort, der wesentlich weiter ist und auch besser funktioniert, auch wenn man jetzt auf die Zuschauerzahlen guckt. Die Leute kommen hier eher zurück als in einem klassischeren Stadttheater mit Repertoire- und Ensemblespielbetrieb, weil das ein vielfältigeres Angebot ist, ein zielgruppengenaueres Angebot und das Grundkonzept dieses Ortes einfach funktioniert. Man sagt übrigens auf Kampnagel deswegen, weil das früher mal eine Kranfabrik war, Und das einfach so ein Sprech ist, wie man den kennt aus dem Ruhrgebiet, der hier auch Norddeutschland vorherrscht. Wenn man auf Arbeit geht, dann geht man eben auf Kammnagel in dem Fall, weil das quasi eine Kranmontagefabrik war. Und diese Fabrik ist pleite gegangen und wurde dann später von KünstlerInnen besetzt. Und das wurde dann damals durchgesetzt. Und das ist deswegen interessant auch, weil Kammnagel jetzt in diesem Herbst 40 Jahre feiert. Das haben wir schon hinter uns, ein großes Festival zum 40-Jährigen dieses besonderen Orts. Und hier herrscht also trotz dieser Erschöpfung, von der ich gerade eben sprach, auch ein Aufbruchsgeist vor, weil man 40 Jahre nicht einfach nur feiert und auf die Vergangenheit zurückschaut, sondern wir zeitgleich damit beschäftigt sind, wie gehen möglicherweise die nächsten 40 Jahre los, und zwar ganz konkret in Form eines Zukunftsprozesses und auch eines einer Bauvorbereitung. Wir haben wunderbare Architektinnen aus Frankreich und wir haben eine Finanzierung vom Land Hamburg und vom Bund in Höhe von immerhin 120 Millionen, um das ganze Gelände in den nächsten Jahren zu sanieren und umzubauen. Und das bringt der Belegschaft hier auch Kraft im Moment, weil man einfach an der Zukunft arbeiten kann. Mhm. Und das ist gut.
Hier in Erfurt gibt es auch euphorische Menschen, durchgeknallte Menschen, die auch so einen Aufbruchsgeist haben und tatsächlich einen Kulturort in Erfurt aufbauen wollen, der schon gedeiht, aber noch nicht da ist, wo er hin soll, irgendwann mal in diesen schwierigen Zeiten. Du möchtest und wir möchten, dass du uns hilfst und von deinen Erfahrungen berichtest. Am 2. Dezember, 17 Uhr, wirst du zu Radio Frei kommen und uns vielleicht helfen, aber am Ende müssen die Kultur machen, sich selbst helfen, aber einfach ist es nicht, Organisationsform zu finden, die Idee, wie man Profil und ein Programm aufbaut, auch wenn man so ein Vorbild wie Kampnagel hat, da ist Hilfe nötig, auch manchmal von außen, oder?
Ja, ganz bestimmt. Also ich glaube, man darf überhaupt nicht unterschätzen, wie sehr es sich lohnt, von vornherein mit politischer Willensbildung zu arbeiten. Das meine ich jetzt nicht nur in Bezug auf die repräsentativen Gremien, Organe, auf Parteien, auf Ausschüsse und dergleichen, sondern auch in zivilgesellschaftlicher Form. Und allein schon deswegen ist es schon schlau, ein grundsätzlich beteiligungsoffenes Format im Sinne der Rechtsträgerschaft zu finden oder zu wählen, wie das etwa die Form eines eingetragenen Vereins hergibt oder auch die Form einer Genossenschaft. Also und dann braucht man natürlich ganz konkret auch professionelle Hilfe im Sinne von Know-how, juristisch, kaufmännisch. Wie geht dann sowas, wenn man auf dieser Ebene anfängt nachzudenken? Und auch Kulturmanagement im Sinne von Governance. Wie kann die Machtkommunikationsentscheidungsstruktur aufgebaut werden? Ich finde, das sind die Fragen, um die es jetzt auch ganz maßgeblich gehen muss. Weil Transformation, von der wir jetzt immer reden, natürlich an den Kulturbetrieben nicht Halt macht. Und es gibt große Themen, die sich verändern. Und dazu gehört unter anderem eben auch die Frage der Governance, also letztlich die Frage von Diversität und Inklusion. Und da haben die repräsentativer aufgestellten Kulturbetriebe der älteren Couleur, die versuchen eher so einen Hochkultur- und Bildungsbegriff zu verteidigen, finde ich nicht ausreichend Antworten parat. Und da wird sich was verändern müssen. Von daher finde ich, ist durchaus ein richtigen Zeitpunkt, auch neue Dinge zu machen und zu wagen und sich auch zu überlegen, zu antizipieren, was passiert, wenn der alte Kulturbetrieb, die Hochkulturtempel, die es nicht vermocht haben, sich wirklich substanziell zu öffnen, möglicherweise kein Modell für die Zukunft mehr darstellt. Und das, also, weil es wird weiterhin Kultur geben, es wird weiterhin Kulturlust geben, es wird auch weiterhin Geld geben. Ich habe da gar keinen Zweifel dran, auch in schwierigen Haushaltssituationen, die auf uns zukommen. Die Frage ist nur, welche Strukturen und Kanäle gibt es? Und da müssen wir jetzt echt weiterdenken.
Wenn du uns in Thüringen besuchst, in Erfurt am 2.12., 17 Uhr auf der Freifläche in der Gotthardstraße 21, hast du sicher keine Lösung im Gepäck oder eine Präsentation, wo du uns erklärst, wie das alles gehen kann? Es geht eher darum, Fragen zu stellen, oder wie kannst du uns helfen?
Ja, dafür ist es jetzt ja auch viel zu abstrakt, zumindest wo wir uns jetzt gerade bewegen. Also Lösungen kann man immer nur dann am konkreten Beispiel vielleicht durchexerzieren, und ich finde das auch im Sinne der Art und Weise, wie man jetzt spricht, wie wir auch heute hier sprechen, grundsätzlich einen falschen Weg. irgendein Modell aufzustellen und zu sagen, so funktioniert das. Ich glaube, wir müssen erstmal verstehen, dass im Rahmen dieser großen Transformationsprozesse, die gerade laufen um uns herum, ob wir wollen oder nicht, dass es um Prozesshaftigkeit geht, dass wir auch prozesshaft arbeiten müssen, dass diese Dinge nicht von heute auf morgen zu machen sind. Es gibt keine Patentrezepte, es gibt keinen Zeitpunkt, zu dem das vorbei ist. Das ist auch das Anstrengende daran. Es gibt keine Weltformel, die gefunden werden kann.
Das Prozesshafte das Prozesshafte auszuhalten, also dass es nicht gleich fertig ist, das braucht ja auch Resilienz oder zumindest mal eine, dass man das ertragen kann. Wie kriegst du das hin oder wie kann man das hinbekommen, zu sagen, wir sind nicht dann und dann fertig, vielleicht mit dem Bau, aber trotzdem ist es immer ein Prozess. Die Sehnsucht nach dem Perfekten, die Sehnsucht nach dem, dass es irgendwann mal gut ist, die Sehnsucht danach, dass es irgendwann mal fertig ist und wir nicht mehr reden und diskutieren müssen, sondern es ist Klarheit, die es wahrscheinlich nie geben wird, oder?
Die kann es schon geben, aber das ist einfach eine grundsätzlich andere Auffassung von Governance, von politischer und gesellschaftlicher Willensbildung. Also ich spitze das jetzt mal zu, diese Sehnsucht danach, dass Dinge fertig werden und gelöst sind, die ist letztlich auch eine Sehnsucht nach autokratischen Machtverhältnissen. Das ist ja jetzt in den letzten Jahren in der Pandemie ein absoluter Kulturkampf geworden. Also auch die Systemfrage, welche Systeme kommen besser durch diese Krisenzeiten. Und wenn man wirklich versteht, wie Demokratie funktioniert und Demokratie sich ständig weiterentwickelt, organisch, dann reden wir letztlich von einer sozialen Skulptur. Also da kann man wirklich mit diesem alten Beuyschen Begriff kommen. Und dann ist klar, dass nichts niemals fertig ist. Immer Prozesse, immer Aushandlungsprozesse, die weitergehen. Selbst wenn ich Gebäude baue und quasi sich Dinge dann manifestieren, also Steine irgendwo hingestellt werden, heißt das noch lange nicht, dass es so bleiben muss. Dieses statische Verständnis von Gesellschaft, das ist eins, was in autokratischen Gesellschaften vorherrscht. Und es gibt nicht wenige Kräfte in unserem Land, die auch dahin zurück wollen. Und das ist auch die Antwort auf die Frage. Also was ist die größte Herausforderung, habe ich ja vorher genau an der Stelle auch gesagt. Und worin besteht da auch die größte Motivation? Genau dieses Grundverständnis, dass es nicht um Sein geht, sondern um Werden. Ich sage es jetzt mal ganz philosophisch und auch pathetisch, dieses Grundverständnis hochzuhalten. Dass alles formbar und agil letztlich ist und bleibt. Und das ist was Schönes, also weil das bedeutet, dass wir uns entwickeln können, dass wir uns verändern können, dass wir offen sind und so weiter und so fort.
Dann lasst uns diese soziale Skulptur bauen und basteln, diese unfertige. Und wer mit basteln will, wer mitreden will, wer mit dabei sein will, kann das tun am 2.12. 17 Uhr auf der Freifläche bei Radio Frei und uns helfen wird oder mit uns sprechen wird Jonas Zipf. Ich hoffe, du kommst gerne nach Thüringen zurück und bist nicht im Groll gegangen.
Ich komme gerne immer nach Thüringen, weil ich extrem gerne in Jena gelebt habe, habe das sehr genossen da, bin auch ja immer noch Präsident des Thüringer Kulturrats, was vollkommen absurd ist von Hamburg aus, aber habe mich mit Thüringen immer identifiziert, also ich bin nicht im Groll gegangen.
Das ist schön. Dann wünsche ich dir eine gute Reise. Wir sehen uns am 2.12. 17 Uhr hinter der Krämerbrücke. Es wird ein schöner Abend. Danke, Jonas Zipf.
Freue mich drauf.
Ciao.